Deutschlandfunk, Kultur heute.
In den USA hat der Supreme Court über den Welfenschatz und die juristische Zuständigkeit entschieden. Zu den Folgen dieses Urteils gleich ein Gespräch. Außerdem geht es nach dem Militärputsch in Myanmar in dieser Sendung um die Folgen für die Kultur in dem südostasiatischen Staat. Und der neue Film von Sam Levinson, Malcolm and Marie, ist ab heute beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute. Der Welfenschatz ist eine kostbare mittelalterliche Sammlung von Reliquien. Über 250 Jahre befand er sich im Besitz des Herrscherhauses in Hannover, bis er 1929 an jüdische Kunsthändler verkauft wurde. Die haben ihn 1935 mithilfe der Dresdner Bank an Preußen verkauft, 3 Monate bevor die Nürnberger Rassegesetze in Kraft traten. Hermann Göring war seit 1933 Ministerpräsident in Preußen. Die Erben der Kunsthändler machten schon 2008 geltend, dass der Verkauf unter Zwangsbedingungen stattgefunden habe und verklagten 2015 in den USA die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in deren Besitz sich gut die Hälfte des Schatzes heute befindet. Der Fall ging bis vor den Supreme Court, der gestern Abend deutscher Zeit aber das Urteil fällte. Der Welfenschatz ist eine innerdeutsche Angelegenheit. Amerikanische Gerichte seien dafür nicht zuständig. Was dieses Urteil bedeutet, darüber habe ich mit dem Juristen und Raubkunstexperten Willi Korte gesprochen. De facto ging es ja hier erstmal um eine Zuständigkeit, nicht um den Schatz an sich. Wie würden Sie das Urteil des Supreme Court bewerten?
Ich bin von der Eindeutigkeit und Einstimmigkeit dieses Urteils überrascht. Und zwar zum einen eher aus rechtspolitischer Sicht, weil ja in den beiden vorherigen Urteilen am Bundesberufungsgericht hier in Washington, was ein hohes Ansehen genießt, in sehr ausführlichen Urteilen genau das Gegenteil von dem begründet wurde, was der Supreme Court nun abgelehnt hat. Das andere, im Vorfeld dieses Urteils gab es ganz erheblichen politischen Druck, vor allem praktisch von der gesamten jüdischen Welt der USA, aber auch von verschiedenen Vertretern hier der Politik in Washington, dass die Argumente, die Deutschland in diesem Verfahren vor dem Supreme Court vorträgt, nicht akzeptabel seien, weil sie eben ganz grundsätzliche Auswirkungen auf die Möglichkeit von Opfern von NS-Verfolgung hätten, in den USA überhaupt eben zu ihrem Recht zu kommen.
In den USA verjährt Raubkunst ja nicht, anders als in Deutschland. Was bedeutet das jetzt für andere Erben, die in den USA auf Restitution klagen oder das noch vorhaben?
Das wird jetzt in Zukunft sehr, sehr schwierig. Und zwar nicht nur für die Nachkommen deutscher Juden, sondern eigentlich für die Nachkommen aller europäischen Juden, die also solche Ansprüche in den USA geltend gemacht haben. In den meisten europäischen Ländern ist es nicht nur aus Verjährungsgründen, sondern auch aus anderen juristischen Gründen, ist es ja sehr, sehr schwierig, nach all den Jahrzehnten nochmal Eigentumsansprüche geltend zu machen. Und das ist in der Tat aus rein juristischer Sicht in den USA anders, weshalb eben seit vielen, vielen Jahren immer wieder Klagen hier in den USA eingereicht werden, die in der Regel so ausgehen, dass wenn die Zuständigkeit akzeptiert wird, es dann schnell zu Verhandlungen kommt, um eine entsprechende Lösung zu finden. Prozesse sind ja sehr teuer. Diese Möglichkeit, hier über die USA Druck auszuüben, die ist eigentlich jetzt verloren gegangen.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz vermeldet ja heute, der Supreme Court habe zugunsten der Stiftung entschieden. Teilen Sie diese Sicht? Das ist ja, wie gesagt, keine Entscheidung in Restitutionsfragen gefallen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, die Limbach-Kommission hatte 2014 gesagt, dieser Verkauf sei ja auch kein Zwangsverkauf gewesen. Also ist das letztlich ein Erfolg für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
Also das Urteilsberufungsgericht ist Makulatur, also von daher beschränkt sich in der Tat der Erfolg, rein juristisch gesehen, der SPK darauf, dass sie nun in Amerika nicht verklagt werden dürfen. Praktisch bedeutet es natürlich, dass die Empfehlung der beratenden Kommission stehen bleibt und in der Tat es praktisch für die Erben unmöglich wird, Anspruch geltend zu machen, denn in Deutschland zu klagen auf diesen Schatz hat ja aus den bekannten juristischen Gründen keinen Sinn. Also von daher ist die Sache erledigt. Aber man kann hier nicht feiern in Berlin, dass ein amerikanisches Gericht etwas über die Frage entschieden hätte, wem der Schatz nun eigentlich nicht zusteht.
Die Limbach-Kommission hatte damit argumentiert, dass 1935, im Juni 1935 von einem Zwangsverkauf noch keine Rede gewesen sein kann. De facto waren die Nationalsozialisten seit Januar 1933 an der Macht. Wie würden Sie das beurteilen in Sachen Zwangsverkauf 1935?
Ja, also eigentlich gilt nach alliierten Rückerstattungsgesetzen, die sich ja auch in der deutschen Rechtsprechung nach dem Krieg fortgesetzt haben, dass eine solche Transaktion eines deutschen Juden nach Januar 1933 zunächst als Zwangsverkauf anzusehen ist. Da gibt es dann vor den Nürnberger Gesetzen vom September 35 gewisse Gegenargumente, nicht fairer Preis bezahlt, Verfügung über den Kaufpreis. Aber diese Vermutung, dass alles nach dem Januar 1933 ein Zwangsverkauf war, die bleibt eigentlich bestehen und kann eben widerlegt werden. Das hat ja auch dann die Limbach-Kommission vorgetragen. Da hat sie sozusagen Glück gehabt, dass dieser Verkauf nicht, was ein paar Monate später, sagen wir, im Januar 1936 stattgefunden hat.
Willi Korte, Jurist und Provenienzforscher, zum Urteil des Supreme Court in den USA, der den Streit um den Welfenschatz als innerdeutsche Angelegenheit bewertet hat. Rund 50 Jahre lang herrschte das Militär in Myanmar bis 2011. Vor wenigen Tagen hat es wieder die Macht übernommen mit der Begründung, die Wahlen im November 2020, die die Nationale Liga für Demokratie mit großer Mehrheit gewonnen hatte, seien manipuliert worden. De facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde mit anderen Regierungsvertretern festgesetzt, die Kommunikation und die Medien in Myanmar weitgehend eingefroren. Welche Folgen die Machtübernahme des Militärs für die Kultur in dem südostasiatischen Land hat, darüber konnte ich mit dem Leiter des Goethe-Instituts in Rangoon sprechen. Ich habe Martin Welde gefragt, ob die Kultur zurzeit überhaupt noch Handlungsspielräume hat.
Das ist noch zu früh. Hier gibt es eine ganz lebendige Hip-Hop-Szene, so eine Jugendszene. Und einer dieser Hauptfiguren aus der Hip-Hop-Bewegung, den haben sie jetzt auch arrestiert. Weil das sind ja auch Aktivisten, die auch politisch sich verstehen. Und die sind nicht so wohlgelitten. Muss man mal sehen, wie das weitergeht. Also nicht so gut.
Das heißt aber letztendlich, das Militär verbreitet mit den Mitteln der Drohung und der Inhaftnahme auch eine Atmosphäre der Angst, sodass auch Proteste im Prinzip nicht möglich sind?
Naja, also Poeten wurden ja schon vorher eingesperrt ab und zu, ja. Also es gibt ja sehr interessante, starke Felder in der Kulturszene, das sind vor allen Dingen die Filmemacher. Und dann gibt es auch wichtige Festivals, wie das Watan Filmfestival. Eine andere wichtige Szene sind die Schriftsteller und die Poeten, die eine ganz wichtige Rolle auch traditionell spielen, aber auch politisch. Da haben wir auch eine sehr interessante Veranstaltung, eine der letzten im Januar letztes Jahr gemacht, weil es gibt ja ein grundsätzliches Problem in Myanmar, dass Myanmar nämlich vielsprachig ist mit über 100 Sprachen, also ein Vielvölkerstaat, das Burmesische ja so eine ethnische Dominanz hat, die auch Aung San Suu Kyi vertritt, also ein Ethnonationalismus. Die Rohingya sind ja ein gutes Beispiel dafür, für die Ausgrenzung auch. Dann eine interessante Gruppe von Aktivisten und Literaturvereinen und Poeten im Institut gehabt, die diese ganze Vielsprachigkeit der Dichtung aus Myanmar zu Wort kommen haben lassen. Das war schon mal ein unglaublicher Schritt. Und wir haben auch live eine Schaltung in das Lager nach Bangladesch gemacht, wo diese Rohingyas zu 700.000 oder 800.000 da eingepfercht leben und haben Poeten von Rohingyas ihre Gedichte lesen lassen über Skype.
Und gab es darauf irgendwelche Reaktionen? Also ich frage auch deswegen, weil man das vielleicht von hier aus ja auch überhaupt nicht einschätzen kann, welche Stimme die Kulturszene in Myanmar überhaupt hat.
Also ich würde schon sagen, sie ist eine der wenigen Szenen, die sehr politisch, sehr aktiv Kunst und Politik verbindet und das schon immer getan hat in den letzten Jahren, vor allem nachdem sie sozusagen wieder auferstanden ist und versucht, sich zu formieren. Aber es gibt ja überhaupt kein Geld für zeitgenössische Kultur. Und das sind natürlich solche Institutionen wie das Goethe-Institut oder Institut Français, sind wichtige Organisationen, die da unterstützen können. Und das tun wir auch. Was uns eigentlich total fehlt während der Pandemie und wahrscheinlich auch während der Militärzeit, ist internationale kulturelle Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn wir keine Leute mehr einladen können. Und die Burmesen haben ja schon immer gerne unter sich gelebt und die Militärs haben ja das Land auch Jahrzehnte abgeschottet. Es gab ja übrigens schon mal ein Goethe-Institut 1959 in Rangoon. Das wurde dann 1962, als die Militärdiktatur begonnen hat, geschlossen.
Was befürchten Sie denn dann konkret für Ihre Arbeit, wenn das Militär jetzt wieder die Macht übernommen hat?
Nichts Gutes. Wir müssen uns sehr genau Strategien überlegen, wie wir öffentlich arbeiten können, ohne dass die Künstler, die da mitwirken, oder Kulturleute gefährdet werden. Das ist ja auch ein Punkt. Und auch das Goethe-Institut gefährdet. Ja, das kann ja dann von einem Tag auf den anderen, wenn es schlimm kommt, auch geschlossen werden. Also das muss man mal abwarten, ob das so eine Soft-Dictatorship ist, ein bisschen wie in Thailand. Dafür ist ja das Myanmar-Militär eigentlich nicht bekannt geworden. Das waren ja immer Hardliner. Gesellschaftlich ist natürlich Kultur immer noch eine Nische. Gefördert wird also traditionelle Kultur aus Magan und diese auch Puppenspiel und solche Sachen. Also das Kunsthandwerk wurde staatlich immer gefördert, aber zeitgenössische Kultur, was die da machen, das ist für die Militärs nur Westimport. Und die werden sozusagen vom Westen auch finanziert und sollen gegen uns Stimmung machen. Und wir denken halt, dass es ganz wichtig ist, dass das Goethe-Institut die Zivilgesellschaft und das kritische Denken, was ja auch Jahrzehnte verboten war und auch nicht eingeübt wurde, dass wir das fördern und dass wir Raum schaffen, wo die Leute keine Angst haben müssen, was zu sagen.
Martin Welde leitet das Goethe-Institut in Rangoon. Über die Folgen des Militärputsches in Myanmar habe ich heute Nachmittag mit ihm gesprochen. Wie dreht man einen Film unter Corona-Bedingungen? Regisseur Sam Levinson, bekannt durch die Serie Euphoria, hat sich für die eher unwahrscheinliche Antwort entschieden, indem man ein Beziehungsdrama zeigt. Malcolm and Marie heißt der Film, der eine Art Kammerstück ist, um ein Paar, das in einer langen Nacht seine Beziehung verhandelt. Ab heute ist Malcolm and Marie auf Netflix zu sehen. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus konnte schon vorab reinschauen. Frau Nicodemus, was ist der Kern dieser Beziehungsgeschichte?
Ja, es geht letztlich um die Frage der Anerkennung, um die Frage, wer wem was verdankt. Also Malcolm, die Hauptfigur, ist Regisseur und hat einen Film gedreht, der gerade auf der Premiere gefeiert wurde. Seine Freundin Marie war, das kommt in diesem Kammerspiel langsam raus, offenbar eine wichtige Inspirationsquelle und Ratgeberin für seinen Film. Und Malcolms Drehbuch handelt von einer drogensüchtigen Afroamerikanerin. Und Marie war selbst drogensüchtig. Ihre Erfahrungen und Erzählungen sind also in seinen Film eingegangen. Und auf der Premiere hat er sich bei allen möglichen Leuten offenbar bedankt, aber nicht bei ihr. Und daher ist Marie jetzt kein bisschen in Feierlaune, als die beiden jetzt nachts um eins da in ihrem schicken Beachhaus mit den großen Fenstern ankommen. Also sie knallt ihm noch die Macaroni mit Käse auf den Tisch und dann lässt sie Dampf ab. Und offenbar hat sich auch bei ihm einiges angestaut. Er ist nämlich ihrer ewigen Schuldzuweisung, ihrer Unzufriedenheit ebenso müde. Er sagt zum Beispiel, jedes Feedback von dir fühlt sich wie ein Schuldschein an.
Es ist ja eine Art Kammerspiel, zwei Leute. Da stellt sich natürlich die Frage, hat der Regisseur irgendwelche Sympathien? Bei wem liegen die?
Also erstmal auf den ersten Blick, was den Dialoganteil und den Anteil der Vorwürfe und Argumente betrifft, da ist Malcolm und Marie gegenüber beiden Figuren, ist der Film sehr gerecht. Und in dieser Nacht, ja, die ist ja Krise und Kampf, Schlacht, Exorzismus, Therapiesitzung und Eklat. Der Film hat auch einen schönen Rhythmus, was die Bewegung der beiden durch die Räume dieses schicken Hauses betrifft, wie sie sich trennen, wieder gemeinsam im Bild landen. Das ist schon sehr gleichberechtigt. Ich war allerdings schon trotzdem fassungslos, muss ich sagen, angesichts der Art und Weise, wie der Film Marie, gespielt von der afroamerikanischen Schauspielerin Zendaya, ausstellt. Sie betritt nämlich das Haus und den Film diese Nacht also in einem tief ausgeschnittenen Kleid. Sie sitzt in Strumpfhosen auf dem Klo, sie zieht sich um, sie trägt knappe Feinrippunterwäsche. Die Kamera zeigt ständig ihre Beine, ihren Po. Und John David Washington hingegen, der trägt bis zum Ende weißes Hemd, Schlips und schwarze Hose. Er bekommt die Denkerposen und sie ist wandelndes Dekor. Da ist der Film wirklich nicht gleichberechtigt beiden gegenüber.
Wenn man sich den Trailer anschaut, der knapp 3 Minuten lang auf Netflix ja schon zu sehen war, da sieht man eben einen Film in Schwarz-Weiß und Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, alles sieht wahnsinnig ästhetisch aus. Was kann man über die Form dieses Films sagen?
Na, dieses Schwarz-Weiß ist schon toll, das ist sehr kontrastreich. Die beiden Darsteller, das meine ich jetzt gar nicht böse, die gehen eine perfekte auch Symbiose ein mit den Oberflächen des Hauses, den vielen direkten und indirekten Lichtquellen. Irgendwann geht einem diese Stylishness aber auch ein bisschen auf die Nerven. Und man fragt sich dann auch, weshalb der stundenlange Streit in dieser Nacht sich nicht irgendwann auf die Gesichter auch ausdehnt, in Bewegungen sich manifestiert, vielleicht in einer veränderten Körperspannung. Und ja, vielleicht mal zum formalen Zeitgefühl des Films. Der Film suggeriert ja, ein Kammerspiel in Echtzeit zu sein, der Konfliktstream sozusagen einer Beziehung. Und da kommt es ja formal manchmal auch auf Details an. Und wenn Marie dann für Malcolm am Anfang diese Macaroni kocht, dann sind die eben ziemlich schnell fertig. Aber wenn man eben so eine Form ernst nimmt, dann muss man vielleicht auch mal aushalten, dass Wasser und Nudeln, ja, 15 Minuten brauchen.
Vielleicht noch ganz kurz, was sagt uns der Film über die amerikanische Filmindustrie? Es beginnt ja immerhin dieses Kammerspiel nach einer Premierenfeier.
Da fand ich eigentlich dieses Konfliktkapitel, wenn ich es mal so nennen kann, fand ich letztlich das Interessanteste. Denn Marie wirft Malcolm eben vor, letztlich nur eine, sie sagt, Hure im Filmbusiness zu sein, wo es ihr nur ums Geld gehe. Und er hat dann irgendwann auch einen tollen Wutanfall gegen die Erwartungen, die ihm als afroamerikanischem Filmemacher entgegenschlagen, dass seine Filme politisch sein sollen, politisch gelesen werden, dass sich die Filmkritik nicht für die universelle oder universalistische Pointe oder die Ebene seiner Kunst interessiert. Und da hätte man gerne mehr Beispiele erfahren, ein bisschen mehr ins Nähkästchen geblickt. Aber über das Thema surft der Film, muss man sagen, leider genauso hinweg wie über die anderen Konfliktkapitel. Auch in den Tonlagen entsteht dann letztlich dann doch eine Monotonie im fortwährenden Eklat.
Katja Nikodemus über Malcolm and Marie, den neuen Film von Sam Levinson, der ab heute beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist. Vor 150 Jahren veröffentlichte der amerikanische Dichter Walt Whitman sein Buch Democratic Vistas, demokratische Ausblicke, in dem er sich mit dem Zustand der Demokratie in den USA auseinandersetzte. Whitmans Buch von 1871 ist eine ziemlich düstere Abrechnung mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Democratic Vistas heißt nun auch ein neuer Schwerpunkt am Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt, der die, Zitat, Potenziale und Anfechtungen der Demokratie in der atlantischen Welt untersucht. Darüber konnte ich heute Nachmittag mit dem Amerikanisten Johannes Völz sprechen, der das Projekt entwickelt hat. Der Bezug auf Walt Whitman, der ist ja sicher kein Zufall. Inwiefern gibt es Parallelen zwischen dem, was er 1871 beschrieben hat, und heute?
Whitman hatte eigentlich eine sehr, sehr für den jetzigen Moment wichtige Perspektive auf die Demokratie, weil er hat die Demokratie verstanden als ein Experiment, was notwendigerweise auch scheitern kann. Und was wir machen wollen, ist genau das. Wir wollen die Demokratie als Experiment verstehen, als etwas, das wir gemeinsam neu weiterentwickeln müssen, um aus der momentanen Krise der Demokratie herauszukommen.
Und wenn wir da jetzt auf die aktuelle Situation in den USA schauen, der Sturm auf das Kapitol liegt noch nicht so lange zurück. Joe Biden ist im Amt. Also diese beiden Ereignisse so nah beieinander. Wie würden Sie denn den Zustand der Demokratie in den USA jetzt gerade sehen?
Ja, in den USA haben wir es wirklich mit so einem kritischen Moment zu tun, der in beide Richtungen gehen kann, so wie man den Begriff Krise ursprünglich verstanden hat. Eine Weggabelung. Es kann hier lang oder dort lang gehen. Wir haben auf der einen Seite ein extremes Gewaltpotenzial. Wir haben nach wie vor diese riesige Wählerschaft, die Trump gewählt hat und die bereit ist, mittlerweile auf eine radikalisierte Art und Weise auch zu Waffen zu greifen, wie wir es zuletzt, muss man wirklich sagen, zu den Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs, also genau zu dem Zeitpunkt, als Whitman schrieb, gesehen haben. Und auf der anderen Seite spüren wir momentan auch ganz deutlich, es gibt ein großes Verlangen, die Demokratie nicht nur irgendwie am Leben zu halten, sondern sie weiterzuentwickeln, sie neu zu denken. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass bei der Amtsantrittsrede von Joe Biden am 20. Januar ein Moment wahnsinnig hervorstach. Und alle Leute haben darüber im Nachhinein gesprochen. Und das war der Auftritt der jungen afroamerikanischen Dichterin Amanda Gorman. Sie las nicht irgendein Gedicht vor, sondern was sie getan hat, ist im Grunde einen neuen Ausblick auf die Demokratie zu entwickeln, eine Art neue Vision. Und sie hat diese neue Vision einer Demokratie sogar selbst verkörpert. Man könnte sagen, dass sie eine Art Aspiration eines zukünftigen Wirs dargestellt hat. Jung, multikulturell, zukunftsmutig und auch mit einem ausgeprägten Sinn dafür, dass Schönheit entsteht, wenn man sich um die Sprache sorgt. Also etwas, was wir 4 Jahre lang überhaupt nicht gesehen haben, ganz im Gegenteil.
Das Forschungsprojekt setzt sich mit demokratischen Resonanzen, um es mal so zu nennen, in den transatlantischen Beziehungen auseinander. Die reichen ja weit zurück. Die europäische Aufklärung wirkte sich auf die amerikanische Unabhängigkeit aus, die wiederum auf die Französische Revolution, die wiederum auf Europa. Was steht denn hier bei der Forschung besonders im Fokus?
Zunächst mal, der transatlantische Raum wurde lange verstanden im engeren Sinne als die Beziehung zwischen den USA und Europa. Und das ist ja auch eine Frage, die im Moment von ganz großer politischer Brisanz ist. Wir denken den atlantischen Raum aber auch noch sehr viel weiter über die Achse USA-Europa hinaus. Das heißt, wir haben Forscherinnen und Forscher dabei, die sich in den Postcolonial Studies zum Beispiel betätigen. Das heißt, wir bringen also hier Disziplinen zusammen, die uns erlauben, die atlantische Welt geografisch, aber auch disziplinär auf vielfältige und damit auch neue Weise zu untersuchen.
Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Anfänge der Demokratie, auf die Aufklärung, in der Zeit hat sich ja Europa oder der transatlantische Raum als überlegen in Kultur und Politik gesehen. Sie haben jetzt eben auch die Postcolonial Studies erwähnt. Also kommen die demokratischen Impulse heute aus dem Raum, der eigentlich nicht ursprünglich zu dem transatlantischen Raum gehört?
Was wir ja erlebt haben, ist in dieser ursprünglich doch sehr auf Europa und USA zentrierten Betrachtungsweise des atlantischen Raums, dass es da einen gewissen Eurozentrismus gab. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geriet immer mehr die Auseinandersetzung mit den Schattenseiten dieses Verhältnisses in den Fokus. Der atlantische Raum erschien auf einmal nicht mehr nur als dieser Raum der Aufklärungswerte, sondern er erschien mehr und mehr als der Raum, der zum Beispiel geprägt war vom Sklavenhandel. Und das ist insofern in der Tat so, dass heute die Postcolonial Studies als einer von ihren Ansätzen uns Möglichkeiten liefert, zum Beispiel durch Widerstandsbewegungen neue Experimente in der Demokratie zu beobachten.
Der Amerikanist Johannes Völz über Democratic Vistas, die Auftaktveranstaltung zu diesem neuen Forschungsschwerpunkt, findet am 18. Februar via Zoom statt, unter anderem mit der Journalistin Mascha Gessen. Und in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt um die neuen Hilfen für die Kultur.
Neustart Kultur. Das Rettungs- und Zukunftsprogramm der Kulturstaatsministerin wird durch ein Anschlussprogramm in Höhe von einer weiteren Milliarde Euro fortgesetzt. Das hat der Koalitionsausschuss heute beschlossen. Damit werden sich die Corona-Hilfen auf insgesamt 2 Milliarden Euro belaufen, also auf eine Summe, die dem gesamten Jahresetat der Kulturstaatsministerin entspricht. Es sei vor allen Dingen ein Zeichen der Wertschätzung und der Ermutigung für die Künstlerinnen und Künstler, sagte Monika Grütters heute.
Die Notwendigkeit, nochmal zu handeln, ist auch deutlich geworden dank einer Europa-Studie, die besagt, dass die Kulturbranche die mit am meisten getroffene ist von dem inzwischen 11-monatigen Lockdown mit -31% Umsatz, ist die Kreativwirtschaft stärker getroffen als zum Beispiel die Tourismus- oder Automobilindustrie. Und innerhalb der Kultur und der Kreativwirtschaft sind es vor allen Dingen natürlich, das wissen Sie, die darstellenden Künste, die fast 90% weniger an Möglichkeiten haben, auch von ihrer Arbeit zu leben. Und deshalb war es ganz wichtig, zumindest finanziell ein Zeichen zu setzen.
Also eine weitere Milliarde für die Kultur. Kulturstaatsministerin Monika Grütters war das. Ein bekannter libanesischer Schriftsteller, politischer Kommentator, Dokumentarfilmer und Kritiker der Hisbollah ist heute Morgen tot in seinem Auto aufgefunden worden. Der 59-jährige Lokman Slim sei in den Kopf geschossen worden, teilte die Polizei mit. Er war ein ausdrücklicher Kritiker des militanten Arms der Hisbollah. Ermordungen von Gegnern sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder als politische Waffe in dem nahöstlichen Land eingesetzt worden. Öffentliche Intellektuelle waren davon bislang verschont. Lokman Slim war beliebt und bescheiden, sagte seine Schwester Rasha über ihren Bruder. Sein Tod markiere einen weiteren Schritt in die Gesetzlosigkeit, kommentiert der britische Guardian den Mord. Nach dem ökonomischen Niedergang des Landes und der zerstörerischen Explosion im Hafen von Beirut letzten August. Die neuen Homeoffice-Regeln in der Corona-Pandemie gelten nicht für den Probebetrieb in Theatern. Darauf hat die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken heute im Kulturausschuss des Landtags hingewiesen. Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes habe teils zu Irritationen geführt. In einigen Städten seien Theaterproben für die Geltungsdauer der Verordnung ausgesetzt worden. Dafür gibt es überhaupt keine Veranlassung, betonte die Ministerin.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Der Ethikrat hat heute über Sonderrechte für Geimpfte diskutiert. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Mein Name ist Anja Reinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.